Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Wir befassen uns mit Geschichten und Mythen in diesem Semester, die wir finden in der Philosophie, der Wissenschaft, der Technik, der Kunst, der Kultur. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind in der 24. Folge in diesem Semester. Jetzt kommt der bekannte Werbeblock, wenn Sie wissen wollen, was früher geschah. Aha, das ist neu. Wenn Sie wissen wollen, was früher geschah, dann können Sie das im Prinzip auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz finden. Da haben wir über 200 Aufnahmen von Vorträgen gespeichert, die Sie sich einfach online anhören können oder runterladen können. Gemeinhin habe ich jetzt nonchalant verwiesen auf die Internetadresse, die hier unten rechts steht, in diesen netten Faltkärtchen. Unsere Hochschule hat sich einen neuen Internetauftritt geleistet und der leistet noch nicht alles, wie er soll. Es gibt diese Seiten. Man kann sie finden, es ist nur nicht mehr hier. Alles ändert sich auf dieser Welt. Also, Sie müssen ein bisschen schauen, wenn Sie das wirklich suchen wollen. Gehen Sie mal auf die Seiten der Studiengänge Kommunikationsdesign. Und dort finden Sie dann einen Link auf das Angebot im Studium Generale. Und dort wiederum finden Sie die Dateien. Also es ist nichts weggekommen, es ist alles da, nur nicht an seinem Platz. So ist das manchmal, wenn man Ordnung macht, dann erhöht es den Grad der Unordnung. Nun gut, also das war dieses. Heute Abend werden wir uns fast schon in Fortsetzung des Themas der letzten Woche, da haben wir viel über Algorithmen gehört und so weiter, diese Woche setzen wir die in Bewegung, würde ich mal sagen. Unser Thema ist der Mythos der Robotik. Und darüber wird uns erzählen Professor Dr. Klaus Kornwax. Ich könnte jetzt viel über diesen Herrn erzählen, ich versuche es kurz zu machen. Er hat natürlich studiert, und zwar Philosophie, Physik und Mathematik. Er ist ein diplomierter Physiker und ein promovierter und habilitierter Philosoph, hatte in Cottbus an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus einen Lehrstuhl für Technikphilosophie und ist mittlerweile emeritiert, was ihn nicht davon abhält, sehr fleißig unterwegs zu sein und die Welt zu beglücken mit tollen Büchern. Eine der jüngsten Publikationen wäre zum Beispiel eine, die ich mir als Lektüre an dieser Hochschule gut vorstellen könnte und vielen empfehlen würde. Im Beck Verlag gibt es beispielsweise einen Band, der heißt Philosophie für Ingenieure. Und das würde an eine Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung ganz gut passen. Herr Kornwax war schon öfter hier, manche von Ihnen kennen ihn. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute erzählen wird über den Mythos der Robotik. Im Nachgang seines Vortrags werden Sie wieder Gelegenheit haben, mit uns hier vorne ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Aber jetzt hören wir erstmal eine Weile zu. Herzlich willkommen, Klaus Kornwax. Ihnen viel Vergnügen mit seinem Vortrag.
Ja, herzlichen Dank. Ja, Sie können mich hören. Gut. Herzlichen Dank für die lieben Worte zur Einleitung, lieber Volker. Wir kennen uns schon lange, deshalb brauchen wir uns ja gar nicht jetzt irgendwie transparent verwischend zu siezen. Herzlichen Dank, ich komme immer wieder gerne her. Diese Ringvorlesung hat ja eine gute Tradition und wenn ich so in das Publikum gucke, dann so ein bisschen, so ein paar, ja doch, ein paar bekannte Kundschaft ist da. Okay. Ja, ich möchte Ihnen heute erzählen, was wir über Roboter erzählen. Das Thema der Ringvorlesung heißt ja, wie wir uns die Welt erzählen und zur Welt gehören mittlerweile auch Roboter. Aber ich werde ein bisschen den Mythos Roboter natürlich zerstören. Der wichtigste Satz dieser Vorlesung, den nenne ich gleich vorweg, heißt, Mythen, die als Mythen erkannt werden, sind keine mehr. Das ist aber ein ganz bestimmter Mythosbegriff, wir müssen also ein bisschen genauer hingehen. Was habe ich mit Ihnen heute vor? Ich möchte Ihnen zuerst mal erzählen, was Erzählungen sind. Dazu brauche ich jetzt den nächsten. Ja. Was Erzählungen sind. Und zwar, wo spielen Erzählungen und Mythen in der Technik eine Rolle? Eine gewisse Einführung oder Hinführung haben Sie ja wahrscheinlich schon durch die Vorlesung das letzte Mal über Artificial Intelligence gehört. Und Sie kennen ja auch wahrscheinlich meine Haltung, die gelegentlich auch durch das Internet durchspuckt. Nicht? Also wer mit künstlicher Intelligenz arbeitet, muss natürlich auch mit natürlicher Dummheit rechnen. Und im Augenblick sind diese Systeme ja noch von Menschen gemacht, ich sage im Augenblick. Also, was sind Erzählungen und Mythen in der Technik? Sozusagen, auf welchen Ebenen spielen die sich ab? Das müssen wir als erstes sozusagen wissen, damit wir uns nachher dem Problem der Roboter nähern können. Der zweite Schritt ist, dass wir uns einen Mythos mal angucken, einen richtigen Mythos, und dann wird es ein bisschen philosophisch oder auch altphilologisch, wie Sie möchten. Wir gucken uns den Mythos von Prometheus an. Das ist der mit dem Feuer. Aber Sie werden gleich sehen, der Mythos ist ein bisschen, die Erzählung ist ein bisschen komplizierter, als man so allgemein in der Schule gelernt hat. Und dann kommen wir auf einen Punkt, den wir sozusagen direkt aus dem Mythos des Prometheus ableiten können, nämlich, warum bauen wir eigentlich Roboter oder warum gibt es einen Golem oder einen Homunculus oder dergleichen, was auch in der Literatur immer wieder herumspuckt, am besten bekannt natürlich Frankenstein. Wir wollen uns offensichtlich so etwas wie ein Abbild oder ein Gegenüber schaffen, das uns ähnlich ist. Das ist eine Frage, natürlich auch eine psychologische Frage, warum das so ist. Es hat offensichtlich mit unserem Wunsch zu tun, etwas zu schaffen, in dem wir uns widerspiegeln können. Und dann können wir, nachdem wir das sozusagen vorbereitet haben, können wir uns direkt in den Mythos des Roboters begeben. Und dann werden wir mal ein bisschen austesten, was wir über Roboter wissen und vor allen Dingen, was wir nicht wissen. Und dann muss natürlich zum Schluss sozusagen die Moral von der Geschichte kommen. Also wenn wir so Erzählungen haben, dann muss natürlich auch so etwas wie die Moral von der Geschichte kommen. So, beginnen wir mit Erzählungen und Mythen im Bereich der Technik. Einige hat Ihnen ja Frau Stiller, glaube ich, schon vorgetragen im Bereich der KI. Da wabern natürlich die meisten Mythen, aber es gibt natürlich auch noch andere Mythen und da möchte ich Ihnen doch einige davon erzählen. Zunächst einmal müssen wir Mythos und Erzählung voneinander unterscheiden. Eine Erzählung hat immer etwas mit einem Geschehen zu tun, also etwas, was sozusagen auf der Zeitachse passiert. Es wird über einen Prozess berichtet und Prozesse heißt natürlich, dass sich etwas ändert. Und jede gute Geschichte, sei es der Tatort oder sei es ein Drama von Sophokles, hat als Kern, dass sich irgendetwas mit den Protagonisten, also mit den Hauptfiguren ändert. Und die spannendsten Erzählungen sind dann meistens die, in denen sich eine innere Haltung im Laufe einer Persönlichkeitsentwicklung beim Protagonisten oder der Protagonistin ändert. Also das sind immer Erzählungen, Berichte, wenn man so sagen möchte, über Prozesse. Dabei gibt es einen interessanten literarischen Nebenaspekt, nämlich dass Form und Inhalt immer miteinander interagieren. Das heißt, die Form der Erzählung bestimmt in gewisser Weise den Inhalt und der Inhalt macht sich natürlich dann auch in der Form bemerkbar oder diktiert zuweilen die Form. Also es ist ein Unterschied, ob Sie jetzt einen Report machen, wie etwas erfunden wurde oder ob Sie ein Märchen erzählen. Auch ein Märchen ist eine Erzählung. Und es gibt eine weitere Interaktion, die immer ganz wichtig ist bei einer Erzählung, dass man immer eine Beziehung herstellen kann zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit. Die Erzählzeit ist das, zum Beispiel die anderthalb Stunden, in denen ich jetzt Ihnen etwas über Roboter erzähle. Das ist die Erzählzeit. Die erzählte Zeit ist die Zeit, in der die Geschichte spielt, in der die Erzählung sich sozusagen auf diese erstreckt. Nicht? Also es war einmal von dann und dann und kam das und das und das und das. Und ja, wenn Sie sich ein Märchen angucken, Schneewittchen, das geht ja eigentlich von der Kindheit bis zur Rettung. Das geht über einige Jahre, meistens natürlich die Entwicklungsjahre einer jugendlichen Tochter. Also, Erzählungen sind erfunden, können aber auch wahre Geschichten sein, also von der Novelle oder von Fernsehserien bis hin eben zur Reportage oder zu Berichten. Also dieser Erzählungsbegriff ist sehr, sehr weithaltig. Dann gibt es etwas, was man immer wieder in der Talkshow hört, vor allen Dingen in den politischen Talkshows, das Narrativ. Ein wunderbarer Ausdruck. Ja, narrare heißt erzählen, Narrativ ist eigentlich das, was erzählt wird. Gebraucht wird es eigentlich in diesem Sinne, dass man sagt, das ist so etwas wie ein sinnstiftendes Erzählmotiv, das in einem Kulturkreis oder in einer Gemeinschaft oder in einer gesellschaftlichen Gruppe Orientierung verleiht. Also dann könnte man durchaus auch sagen, dass zum Beispiel die Lehrbücher der Physik ein Narrativ sind für alle MINT-Fächer, also Mathematik, Information, Naturwissenschaft, Informatik, Naturwissenschaft und Technik oder Technologie. Nicht? Das ist sozusagen die Basis, die hat einen gewissen Wahrheitsanspruch, die hat einen gewissen Geltungsanspruch und sie stiftet natürlich auch einen zusammenhängenden Sinn all dieser Erzählungen, wenn man zum Beispiel versucht, Technik aufgrund von Naturwissenschaft zu erklären. Also auch das wäre ein Narrativ und da gibt es natürlich auch ein Narrativ, was weiß ich, was die Parteien vorhaben. Manchmal haben sie eins, manchmal haben sie keins. Also das ist auch ein sehr ausgelutschter Begriff. Wichtig ist, Narrativ heißt immer, es soll irgendetwas Sinnstiftendes in dieser Erzählung dabei sein, die dieses Narrativ ausmacht. Also, man hat dann einen Anspruch auf eine Interpretation dieses Gehalts. Und dieser Gehalt kann symbolisch sein, der kann regulativ sein, der kann moralisch sein oder kann eben auch nur faktisch sein. Ja, und das Märchen, das hat eben keinen Wahrheitsanspruch. Dann sagt man ja, erzähl mir keine Märchen. Ausgangspunkt ist primär eine mündliche Überlieferung. Der eine erzählt es dem anderen, der nächste und so weiter und so fort. Und irgendwann mal kommt natürlich hinten auch eine andere Geschichte heraus. Das heißt, der Inhalt eines Märchens ändert sich natürlich im Laufe der Tradierung. Und dass die Brüder Grimm jetzt deutsche Märchen gesammelt haben, heißt ja noch lange nicht, dass wir die gleichen Märchen in 2000 Jahren immer noch erzählen werden. Sicher nicht in der Form, aber es könnte sein, dass sich ein paar Gemeinsamkeiten dann doch wiederfinden lassen. Märchen sind frei erfundene Handlungen. Zeitlich liegen sie meist in der Vergangenheit. Örtlich sind sie in der Regel nicht belegt, also in irgendeinem Land weit hinter den Bergen oder in Mordor oder sonst irgendwo, also irgendwie in einem Nirgendwo-Land. Und es kommen surreale Entitäten drin vor. Also zum Beispiel Feen oder Einhörner oder weise Herrscher oder vernünftige Politiker, also Dinge, die es eben in der Wirklichkeit nicht gibt. Und ein Märchen hat keinen Erklärungs- und auch keinen Wahrheitsanspruch. Auch wenn manchmal dann gesagt wird, seht ihr Kinder, daher kommt es, das und, und. Aber es ist ein gewisserweise mit einem ironischen, zugedrückten Auge. Es ist kein wirklicher Erklärungsanspruch und es ist natürlich auch kein Wahrheitsanspruch. Also wenn wir sagen, erzähl mir keine Märchen, heißt es, du willst mir irgendwas vorflunkern und da ist natürlich irgendein Interesse dran, mir da auch irgendetwas vorzumachen. So, wir haben jetzt Erzählung, Narrativ, Märchen und jetzt kommt der Mythos. Wir kennen alle von der Schule die griechische Mythologie. Das ist eine Sammlung von Erzählungen, die mehr oder weniger kohärent zusammenhängen. Manchmal widersprechen sie sich auch. Niemand macht sich die Mühe, sozusagen mal das Ganze darzustellen. Aber es ist schon ziemlich zusammenhängend, wenn man sich das anguckt. Und ursprünglich hatten natürlich diese Erzählungen der griechischen Mythologie einen gewissen Wahrheitsanspruch. Die Götter haben die Welt erschaffen. Es geht also meistens um Genealogie, also Entstehung der Welt, Entstehung der Menschen, Entstehung der Dinge, so wie sie sind. Und es ist eine quasi Kausalerklärung der Geschehnisse, der Ereignisse, die man tagtäglich sehen kann. Also wenn es donnert, dann ist das Zeus. Zeus, der ist wütend wegen irgendwas, vielleicht hat ihn die Hera wieder mal geärgert oder sowas. Er ist wütend und er mault und schimpft und das ist der Donner und dann schleudert er voll Zorn auf die Menschheit seine Speere und das sind die Blitze. In gewisser Weise ist das der Anfangskern einer quasi kausalen Erklärung. Warum gibt es Blitze? Weil Zeus sie schleudert. Warum höre ich den Donner? Ja, weil Zeus schimpft und mault und da oben im Olymp eben Rabatz macht. Das sind quasi kausale Erklärungen. Warum passiert etwas? Deshalb und deshalb und deshalb. Das wird auf Götter oder auf Geister oder auf beseelte Dinge zurückgeführt. Wenn man sich dann diese mythologischen Erzählungen anguckt, dann sieht man, dass es meistens Personifizierungen sind von Werten. Also die Tugendhaftigkeit oder die eheliche Treue oder die Kraft oder die Stärke. Dann von Naturkräften. Es gibt einen Gott des Meeres, einen Gott der Sonne, einen Gott der Winde und so weiter und so fort. Dann vielleicht auch paradigmatisch soziale Strukturen wie eine gute Tyrannei oder ein verträgliches Miteinander oder eine Streitkultur und auch ganz bestimmte Verhaltensweisen bis hin zur Predigten von Tugenden als der Mitte zwischen Extremen, so wie das dann nachher sozusagen in rationaler Weise Aristoteles dann aufgenommen hat. Solche Mythen geben Identität, wer sind wir, woher kommen wir, bis hin zur Überzeugung, wir sind ein auserwähltes Volk oder wir sind die Besten. Sie geben Lebenssinn und sie geben auch religiöse Orientierung. Natürlich ist die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament auch ein Mythos in diesem Sinne. Also Sie finden auch die Personalisierung von Werten, von Prinzipien, von Naturkräften. Sie bekommen quasi kausale Erklärungen, wie die Welt entstanden ist. Also es ist sozusagen, es sind sozusagen alle Ingredienzien dabei, die man für einen Mythos braucht. Wichtig ist, dass es eine gewisse Kohärenz der Welterfahrung gibt. Das heißt, die Mythen, die Erzählungen müssen schon irgendwo aneinander passen. Und in einem jeweiligen Kulturkreis tun sie das auch halbwegs, sofern man eben solche Erzählungen überhaupt zusammenbringen kann. Der Gilgamesch-Epos ist eine große zusammenhängende Erzählung über die Genealogie im ägyptischen Kulturkreis. Das Alte Testament ist entstanden durch eine Sammlung von Texten und Erzählungen während der babylonischen Gefangenschaft, ungefähr 500 vor Christi, vor christlicher Zeitrechnung. Andere Mythen im buddhistischen Kreis, im hinduistischen Kreis können Sie genauso in dieser Richtung klassifizieren. Die haben natürlich immer auch einen gewissen moralischen Unterschleif, was man gegen die Götter tun darf und was man nicht tun darf, wo man ihnen gehorchen muss, wo man sozusagen unter ihnen unten durchschlüpfen kann, wo man so ein bisschen sich so drücken kann. Und nun gibt es aber noch einen zweiten Begriff von Mythos. Der zweite Begriff von Mythos ist es sind Personen, Dinge und Ereignisse von hoher symbolischer Bedeutung. Also der Mythos der Schauspielkunst, die Greta Garbo, oder der Mythos des Tennisspielens, der entsprechenden Rückhand, Namen brauche ich jetzt nicht sagen, er ist pleite. Nicht? Also das sind Mythen, die sich sozusagen auf Personen mit bestimmter Bedeutung, angeblich bestimmter Bedeutung, hoher symbolischer Bedeutung, oder Ereignisse, Dinge und so weiter. So werden zum Beispiel eben auch Kriegserlebnisse zum Teil als Mythen hochstilisiert. Und auf der anderen Seite eben, ja, wenn ich sage, ey, das ist ja ein Mythos hier, also ich habe ihn erkannt, dann wird es zur Lügengeschichte, zur Täuschung, zur Illusion. Und zwischen diesen Bestimmungsmomenten schwankt dieser Begriff des Mythos, aber auch die Funktion, wenn ein Mythos als Erzählung verwendet wird, immer hin und her. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwierig. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was es für Erzählungen in der Technik gibt. Und da werden Sie sicher ein paar Erinnerungen an die letzte Vorlesung haben. Da gibt es also die Erzählung, wie die Technik entstanden ist. Also wie zum Beispiel der Bell das Telefon erfunden hat oder der Edison die Glühlampe oder vielleicht war es auch ein Deutscher oder ein Russe oder je nachdem. Also Technikgeschichten als Geschichten über die Forscher, Erfinder, als die Draufgänger, die sozusagen alle Widerstände versucht haben zu überwinden. Das sind Geschichten in der Technik, das sind Erzählungen in der Technik. Oder Erzählungen über Erfolge, Hybris und Scheitern der jeweiligen Protagonisten, die also eine Erfindung vorangebracht haben, daraus eine Innovation machen wollten und vielleicht ein gutes Geschäftsmodell gemacht haben oder eben krachend auch gescheitert sind. Auch solche Geschichten gibt es, also auch Geschichten des Scheiterns. Wir sind übrigens bei ACATEC, also bei der Akademie für Technikwissenschaften, gerade dabei, solche Geschichten des Scheiterns zu sammeln. Die sind in der Regel nämlich lehrreicher als die über Erfolge. Ein anderes Genre von Erzählung über Technik oder in der Technik ist natürlich Science Fiction. Eigentlich ist das meiste Science Fiction Technology Fiction, müsste man sagen. Also fiktiös, das heißt erfunden, sind Erzählungen in einer für eine zukünftigen technischen oder auch sozial völlig veränderten Welt. Aber sie bestehen natürlich aus Fortschreibung von Trends und von Projektionen. Das können Sie bei jedem dieser Science-Fiction-Romane sehen oder für Filme. Es muss ein Anschluss an das sein, was wir heute technisch sozusagen schon kennen. Es sind also Fortschreibungen, zum Teil natürlich extreme Fortschreibungen, aber wir können uns noch halbwegs vorstellen, was es sein könnte. Solche Science-Fiction- oder Technologie-Fiction-Erzählungen, natürlich Utopien von Utopos, U heißt Nein, oder nicht, Topos ist der Ort, also der Nicht-Ort, oder es sind meistens dann auch Erzählungen, die einem fürchten machen, dann sind es Dystopien, also dys heißt schlecht, nicht, also ein schlechter Ort, an dem diese Geschichte dann spielt. Und dann gibt es natürlich auch Geschichten über die erhofften Auswirkungen von Technik, das sind meistens dann die sogenannten Success Stories oder die Erfolgsstories. Story heißt ja Geschichte. Und dann Szenarien über Technikzukunft und deren Folgen, das heißt auch Technikfolgenabschätzung, sind in gewisser Weise fiktiöse Geschichten. Es geht also nicht um nur eine Zukunft, sondern um Zukünfte im Plural, weil wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Aber wir können sagen, es könnte ein Szenario so oder so oder so, das wäre denkbar. Das sind also Zukünfte, die Zukunft sozusagen im Plural. Das ist so eine ganz kurze Klassifizierung von Erzählungen in der Technik. Und es ist natürlich klar, wenn es um neue Technologien geht, wie beispielsweise Roboter oder künstliche Intelligenz oder dergleichen, dann sind das meistens natürlich der Versuch, ne, warum tut er jetzt nicht? Mag nicht mehr. Okay, also sind das meistens dann eben Geschichten über sozusagen die erhofften Auswirkungen oder Geschichten über Success Stories oder was man alles in Zukunft wird damit machen können. Und das wird natürlich dann in entsprechend rosigem Licht erzählt, weil die Erzähler oder Erzählerinnen da natürlich auch gewisse Interessen und haben und gewisse Geschäftsmodelle dahinterstecken. Ich möchte Ihnen so sagen, den Sound von solchen Technikerzählungen mal geben. Ein Buch, das ich mit 9 Jahren geschenkt bekommen habe, das hieß Großtaten der modernen Technik. Da war ich also gerade 9 Jahre alt. Sie sehen aus dem... können Sie rückrechnen, wie alt ich bin? Gut. Und das hieß Großtaten moderner Technik und vor allen Dingen das Vorwort des Herausgebers hat es mir sehr angetan, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten. Dies ist ein Buch technischer Großwerke von heute. Aber es ist nicht nur ein Technikbuch, es ist ein Buch vom Menschen, Sie sehen, Erzählung, von seinem Willen, seinem Können und seiner Kraft. Denn große Werke, das sind nicht unbedingt jene, welche mit den größten Dimensionen aufwarten können, sondern solche, in denen am deutlichsten die persönliche Leistung des Menschen offenbar wird. Weder die Glut der Wüste, noch das Eis der Antarktis, weder die Gewalten der Bergstürme, noch die Fieber des Dschungels können ihn davon abhalten, sein Werk zu vollenden, wenn er es will. Will ist kursiv gedruckt, auch im Original. Da sehen Sie natürlich auch schon den moralischen Unterschleif bei diesen Erzählungen, sozusagen wie die eingebettet sind, ja? Wie Erfolge zustande kommen. Sie sehen auch schon in gewisser Weise ein erklärendes Muster in diesen Erzählungen. Wie kommt Technik zustande, weil der Mensch es will. Und es sind natürlich die entsprechenden Geschichten über Scheitern und Veränderungen. Und da kommt das Drama, dieser Bogen eben, die Veränderung auch bei den Protagonisten und bei dem Projekt. Es muss sich etwas ändern, es muss etwas geschehen. Naja, wie es bei Goethe so heißt, so schön heißt. Und vor allen Dingen, lasst genug geschehen. So, jetzt gucken wir uns mal einen echten Mythos an und sehen mal, ob dieser Mythos vielleicht nicht der Kern dessen sein könnte, was ein spezieller Technikmythos ist, nämlich der Mythos des Computers, des Computers bzw. Roboters. Auf den wollen wir ja sozusagen zusteuern. Also es ist die Frage, woher kommt das Feuer? Es ist vielleicht sogar noch eine weitere Frage, nämlich wie kommt es, dass der Mensch über Energien und Kräfte verfügen kann, die seine eigenen übersteigen? Hat er das selber hingekriegt oder ist das so etwas wie ein Geschenk der Götter? Werden Sie gleich sehen, von wegen Geschenk der Götter. Mythen sollen, sagte ich ja, durch kausale Erklärung oder durch quasi-kausale Erklärung zunächst mal entängstigen. Nicht? Also wenn ich weiß, der Zeus, das ist der Zeus, der da oben Lärm macht, die Blitze, muss ich halt gucken, dass ich von so einem Speer nicht getroffen werde, aber ich weiß, es ist ein Speer. Diese mythischen Erzählungen, die entängstigen zunächst mal, weil sie eine quasi-kausale Erklärung liefern. Und so suchte man natürlich auch für das Feuer nach einer quasi-kausalen Erklärung. Wo kommt das her? Wie gesagt, erkannte Mythen sind keine mehr. Für uns ist der Mythos von Prometheus heute kein Mythos mehr, sondern er ist eben eine Geschichte, ja, die eine bestimmte Funktion hatte, aber eben nur eine Geschichte, eigentlich ein Märchen. Also, Der Prometheus ist der Sohn des Titanen Iapetus und der Ozeanide Klymene. Das sind sozusagen Halbgötter. Also er ist eigentlich so ja, genealogisch so ein Viertelsgott und ein Dreiviertelsmensch. Etwa so in der Größenordnung. So ein Zeitgenoss, kein Zeitgenoss, also ein Gemälde so aus dem 19. Jahrhundert, wie man sich das so vorgestellt hat, der Prometheus, der hier oben dann also seine Fackel da davon trägt. Das Drama hat 5 Akte. In der 10. wird es ein bisschen komplizierter als das, was Sie vielleicht von der Schule her kennen. Der Prometheus ist zunächst mal wohlgelitten an der Tafel der Götter. Wenn man wohlgelitten ist an der Tafel der Götter, dann geht es nicht lange gut, weil dann juckt es. Wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Und was macht der Prometheus? Der ist natürlich übermütig. Der wickelt ein Stück Lumpen und Dreck in ein schönes Stück Fleisch. Er verpackt also sozusagen diesen Lumpen und Dreck in ein Fleisch und bietet dieses köstliche Fleisch dem Zeus an. In der römischen Mythologie ist das der Jupiter, aber ist egal, bleiben wir beim Zeus. Der Zeus sitzt natürlich auch dem schönen Schein der Ware auf, wie wir alle, beißt da kräftig rein und die Götter haben ihr Gelächter und ihre Schadenfreude, weil er eben da reingefallen ist. Das findet der Zeus gar nicht lustig. Götterväter soll man nicht vorführen. Nicht? Also auch die möchten, auch die Götter möchten das Gesicht nicht verlieren. Und zur Strafe, und jetzt kommt es nämlich, das ist ein bisschen anders als das, was Sie kennen, zur Strafe nimmt Zeus den Menschen das Feuer weg. Das heißt, die haben das schon gehabt. Das war sozusagen etwas Natürliches dem Menschen gegeben. Und zur Strafe nimmt Zeus nun den Menschen das Feuer weg, weil der Prometheus ja dann dreiviertels Mensch ist. So, Prometheus weiß sich zu helfen, schleicht dem Helios, dem Sonnenwagen von Helios nach, das ist der Sonnengott, und klaut ihm mit einer Lunte das Feuer von diesem Sonnenwagen. Das macht er aber nicht, und das ist jetzt der zweite Korrektur, das macht er aber nicht, um der Menschheit das Feuer zurückzugeben. Das macht er, um seine Geschöpfe zu beleben. Vielleicht kennen Sie das Stück von Beethoven, die Geschöpfe des Prometheus. Außerdem haben Sie gedacht, was ist denn das? Geschöpfe des Prometheus. Der Prometheus ging nämlich hin, schon vorher, bevor er diesen Scherz da mit Zeus gemacht hat, er ging nämlich hin und hat aus Ton so kleine Menschlein gebaut, aber ihm fehlte noch der Atem, dass die Dinger da leben. Und außerdem wollte er natürlich diese kleinen Geschöpfe nicht nur als Diener machen, sondern er wollte sie eigentlich besser als die Menschen machen. Auf den Punkt müssen wir nochmal genau achten. Also er klaut das Feuer, um seine Geschöpfe zu beleben, weil er hat nämlich vor, sie besser zu machen, als die Götter je die Menschen schaffen konnten. So, und das gibt den richtigen Ärger. Nachdem, es geht nicht so sehr darum, dass er das Feuer geklaut hat, naja, hin und her und so, ein bisschen eher so eine Spielerei, sondern das Entscheidende ist, warum Zeus nun den Prometheus in Kaukasus an einen Felsen nagelt und ihm von einem Adler jeden Tag die Leber aushacken lässt, ist, dass er versucht, besser als die Götter zu sein. Und da gibt es noch eine kleine Nebenvariante, nämlich der Epimetheus, das ist der Bruder des Prometheus, kriegt von Pandora diese Büchse angeboten. Und neugierig wie er ist, er öffnet sie gegen alle Warnungen und es passiert natürlich dann, dass die Plagen über die Menschheit kommen. So, und jetzt kommt der Gegenmythos. Herkules ist eine ganz andere Geschichte, die Taten des Herkules. Herkules, Sie kennen vielleicht den Stall des Augias, der da ausgemistet werden muss, und die Äpfel der Hebriden und so die ganzen Storys. Und eine dieser Storys in diesem Mythos ist, dass Herkules, also nur ein Held von diesem Kaliber, den Prometheus befreien kann, den Adler erschießt und Prometheus dann langsam seine Leber wieder gesunden lässt und dann unsterblich weiterleben kann, weil er ja ein Viertelsgott ist. So, das ist die Geschichte. Diese Geschichte hat natürlich eine Funktion. Sie hat sozusagen eine politische Funktion, eine soziale Funktion, sie hat eine erzieherische Funktion. Das erste ist in der Erzählung, und das hat etwas auch mit sozusagen der griechischen Aufklärung zu tun, Leute, das Feuer ist kein Geschenk der Götter, sondern das muss man sich holen. Das ist eine Errungenschaft. Das ist sozusagen die erste Botschaft hinter diesem Mythos. Die zweite ist, der Prometheus ist schlauer als die Götter. Er will nämlich seine Geschöpfe durch Feuer besser und tüchtiger machen, als die Götter es je mit den Menschen konnten. Also sozusagen diese Idee des Enhancement, der Verbesserung dessen, was natürlich möglich ist. Dass es durch Diebstahl passiert oder wieder Zurückaneignung, ist ja eigentlich kein Diebstahl, sondern er holt sich ja bloß das wieder, was Zeus ihm eh weggenommen hat. Dass das durch einen solchen Akt passiert, hat natürlich auch einen gewissen Unterschleif und sagt, Leute, ihr müsst etwas tun, ihr müsst eigentlich dann doch schlauer werden als die Götter und in die Richtung geht es auch tatsächlich. Es ist die Entzauberung der Götter und letztlich ihre ergebnislose Rache. Selbst die Büchse der Pandora überleben Epimetheus und auch Prometheus. Es kommen zwar Plagen über die Menschheit, aber die Menschheit überlebt. Und die Götter werden dann durch Könner, durch Macher und Techniker ersetzt, oder wie Walter Jens es mal so schön gesagt hat, die Götter sind sterblich. Das ist der eigentliche Punkt in diesem Mythos. Und darum wird er natürlich auch erzählt. Darum wird er erzählt in dem aufgeklärten Griechenland des 3. und 4. Jahrhunderts vor Christus, also in der Zeit von Platon, Sokrates und Aristoteles. Und der Nebenmythos mit der Büchse der Pandora, der hat natürlich auch noch eine Funktion. Diese Büchse der Pandora ist sozusagen die Geschichte, ja, was kommt da, wenn wir uns sozusagen den Göttern gegenüber als Hybris, also übermütig, die Götter besser sein wollend als die Götter, wenn wir uns so aufführen. Ist das der Preis der Fortschritt? Ist das der Preis des Fortschritts, dass wir die Büchse der Pandora öffnen und dann kommt da alles Mögliche heraus, was wir nicht mehr kontrollieren können? Ist es die Hybris des Menschen? Und es ist letzten Endes das, was immer wieder in der Literatur anklingt, was Sie auch als im Gedicht bei Goethe, den Zauberlehrling kennen, nicht Besen, Besen, bist gewesen, nicht? Also der Zauberlehrling aktiviert den Zauberbesen und dann soll das ganze Haus ersaufen, naja, und irgendwann mal kommt der Meister zurück und weiß das Passwort, wie man das Ding wieder abstellt. Nicht? Aber der Lehrling weiß es natürlich nicht. Aber die Menschheit ging bisher an diesen Plagen noch nicht zugrunde. Der Mythos schwebt nur ein bisschen. Es könnte ja noch kommen, wir wissen es ja nicht. Aber bisher hat es doch geklappt. Also könnte man den Göttern doch vielleicht doch etwas abtrotzen und sie durch die Könner, die Macher und die Technetes, die Techniker, die Kybernetes, die Steuermänner und die Banausoi, die Handwerker, ersetzen. Im Mythos von Prometheus ist ja noch eine kleine Geschichte drin. Er will ja die Menschen besser machen oder seine Geschöpfe besser machen. Er will sozusagen eine eigene Widerspiegelung machen, aber die soll plötzlich besser werden als er selbst. Wenn Sie Ihren Faust gut kennen, dann kennen Sie vielleicht auch dieses kleine Bildchen. Das ist der Wagner. Im ersten Akt klopft es so und dann sagt der Faust, O Tod, das ist mein Famulus, das des Geistes schöne Gesichte dieser trockene Schleicher stören muss. Das ist sein Pedell. Und dieser Pedell wird im Faust 2, wie die Zeichnung so schön zeigt, einen kleinen Homunculus bauen. Dir wird bei deiner Gottähnlichkeit noch bange, heißt es dann. Also der baut da ein kleines Menschlein, sozusagen als ein Signe des Fortschritts, der Machbarkeit. Und es gibt natürlich auch einen historischen Hintergrund, Faust 2 ist ja ein Spätwerk von Goethe. Und ungefähr in der Zeit, als er das geschrieben hat, 1828, also kurz auch vor seinem Tod, ist die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler erfunden worden oder entdeckt worden. Das heißt, dass man aus anorganischen Stoffen, also aus unbelebter Materie, Stoffe zusammensetzen kann, die in der belebten Materie vorkommen. Das hat natürlich eine ungeheure Machbarkeitsdiskussion ausgelöst. Es gab natürlich früher schon einige Überlegungen, Sie finden das im Pygmalion-Mythos, im Golem, im Frankenstein, im Pinocchio und überall, also solche Dinge selber herzustellen, die ähnlich sind, die dann Menschlein werden. Und da gibt es von Paracelsus, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, aber ich bitte Sie, das nicht nachzumachen. In Natura Rerum um 1538 die Überzeugung, wenn man Spermien 40 Tage in Pferdemist tut, und dann mit 40 Tagen mit Menschenblut ernährt, dann gibt es kleine menschliche Wesen, die man dann sozusagen hochziehen kann. Also, sind wir in der Lage, sozusagen Geschöpfe zu bauen oder zu erzeugen oder wachsen zu lassen, wie auch immer, jetzt außerhalb der natürlichen Zeugung, die uns sogar möglicherweise noch übertreffen? Sie sehen, der Mythos ist uralt. Und jetzt nähern wir uns natürlich langsam unserem eigentlichen Thema. Die Funktion solcher Erzählungen ist natürlich, wenn es denkbar ist, dann könnte es auch vielleicht machbar sein. So, wenn es machbar ist, dann würde das bedeuten, wir könnten uns doch einen willfährigen Helfer schaffen, der mehr kann als ich, der stärker ist, vielleicht sogar noch ein bisschen im Rechnen schneller ist, aber der immer noch meinen Befehlen folgt. Was meinen Sie wohl, warum Alexa so beliebt ist? Nicht? Vor allen Dingen bei dem Herrn, die auf dem Sofa sitzen. Nicht? Das ist die Frau, die nie widerspricht. Hm? Also, willfährige Helferlein. Diese willfährigen Helfer, und das ist das Nächste, und das kommt jetzt im Golem, das kommt im Zauberlehrling und kommt in den ganzen Robotergeschichten immer wieder, vor allen Dingen in der Science Fiction, dass der Mensch offensichtlich die Kontrolle über seine Schöpfungen verliert. Stanislaw Lem kennen Sie vielleicht als berühmten Science-Fiction-Autor in Polen, 2006 gestorben. Wir haben ihn auch mal versucht, in Cottbus einzuladen. Leider konnte er da gesundheitlich nicht mehr. Haben aber interessante Korrespondenz gehabt und Gespräche. Und dieser Stanislaw Lem hat eine Geschichtssammlung veröffentlicht, die heißt Robotermärchen. Und eines dieser Robotermärchen heißt Trolls Maschine. Troll und Klapphautius sind zwei Erfinder. Die spielen in einigen Geschichten von Stanislaw Lem eine Rolle. Vielleicht noch zur Hälfte, als Nebenbemerkung, vielleicht haben einige von Ihnen den Film Solaris gesehen. Das ist auch eine Geschichte von Stanislaw Lem. Also, Troll und Klapphautius, das ist so ein Erfinder, das sind so zwei Erfinder männlichen Geschlechts, die streiten sich auch sehr oft und die erfinden auch eine ganze Menge. Und Troll erfindet eines Tages eine Maschine, die denken soll. Eine nicht denkbare, sondern eine denkende Maschine. Und er bastelt da dran rum und startet dieser so langsam und die glüht und fängt an. Der Klapphautius guckt da so zu, naja, was macht denn der Troller da schon wieder? Naja, wird er ganz gut. Und die Maschine, die errötet und dampft und zischt und macht und so. Und naja, gut, jetzt ist sie im eingeschwungenen Zustand. Und dann fragt Troll die Maschine, wie viel ist 2 und 2? Es geht eine Weile, wieder Rauch fahren und die Maschine glüht so richtig. Troll überlegt sich schon, ob man nicht vielleicht einen Denkdämpfer einbauen müsste oder so etwas, weil es ist ganz wild, bis die Maschine plötzlich mit Donnerworten sagt, 7. Daraufhin möchte Troll die Maschine abstellen und sie reparieren. Das Ergebnis ist ja offensichtlich falsch. Es gelingt ihm aber nicht. Die Maschine macht sich los und fängt an, über das Land zu gehen, sengend und mordend und zerstörend. Und diese beiden Troll und Klapphautius haben in gewisser Weise das Nachsehen. Die Geschichte zieht sich ein bisschen, aber schließlich können sie sie einfangen und versuchen, die Maschine zu zerstören. Und das Letzte, was die Maschine dann noch von sich gibt, ist das Wort 7. So, das ist die Geschichte von Trolls Maschine. Dahinter steckt natürlich, auch wieder eine technische Erzählung, Science-Fiction-Erzählung natürlich, dahinter steckt wieder eine Maschine, wenn sie mal einen Fehler macht, sieht ihren Fehler offensichtlich nicht ein, sie ist nicht lernfähig. Nun haben Sie ja in der letzten Vorlesung gehört, dass es durchaus mittlerweile lernfähige Maschinen gibt. Die Frage ist, in welche Richtung sie lernen. Und angenommen, die Maschine würde eine Begründung erfinden für 2 und 2 gleich 7. Eine andere Mathematik. Und dann eine weitere Erzählung, die in gewisser Weise schon fast zum Mythos geworden ist. Sicher kennen Sie den Film Odyssee 2001. Ich hoffe, Sie wissen die meisten von Ihnen, von Stanley Kubrick. 1968 wird immer wieder mal im dritten Programm nachts um 4 Uhr morgens oder sowas gezeigt. Und da taucht HAL 9000 auf. Kennt jemand von Ihnen HAL, was das heißt? Hm? Ja, bitte? Bitte? Nee? Ja, nee, das ist eine Verschwörungstheorie wegen sozusagen verschobene Buchstaben. Nee, das war ein Zufall, das hat Kubrick gar nicht vorgehabt. Nee, das ist einfach eine Abkürzung für Heuristic Algorithm. Das war heuristisches Programmieren, war in den 60er Jahren und als ich noch Physik studiert habe, Anfang der 70er Jahre, das Wort für künstliche Intelligenz. Das ist erst nachher später dann künstliche Intelligenz rausgeworden. Also zum Beispiel, wenn man Schachspielautomaten baut oder ein Schachspielprogramm, das war heuristisches Programm. So. Also dieser HAL 9000 ist also ein Supercomputer in einem Raumschiff. Ich erzähle jetzt nur die mittlere Sequenz des Filmes. Man hat auf dem Mond einen Monolithen entdeckt, der offensichtlich außerirdischen Ursprungs ist und die Signale, mit denen dieser Monolith offensichtlich elektromagnetisch kommuniziert, kommen aus Richtung Jupiter. Und deshalb wird ein großes Raumschiff gebaut, die Discovery, und dieses Raumschiff bringt also Astronauten im Tiefschlaf und zwei Astronauten, die jeweils dann ihren Dienst versehen, in die Nähe des Jupiters, um zu untersuchen, wo diese Signale herkommen. Und der mittlere Teil dieser Geschichte spielt also mehr oder weniger in diesem Alltag, in diesem Raumschiff ab. Und da passiert, dass der Computer, der Bordcomputer, also HAL 9000, natürlich auch natürlich sprachlich ist und auch natürlich sehen kann, also diese Linsenoptik, womit er dann auch seinen Gesprächspartner sehen kann, der zeigt also einen Fehler an irgendeinem System an, den es eigentlich so gar nicht geben kann oder den es einfach nicht gibt. Daraufhin beraten die beiden Astronauten und damit HAL das nicht hören kann, gehen sie in einen Nebenraum, aber dummerweise kann HAL durch die Optik und durch das Fenster Lippen lesen und stellt also fest, offensichtlich wollen die mich abschalten oder höhere Funktionen von mir irgendwie rausnehmen. Und weil dieser Computer so programmiert ist, dass er sich immer so verhalten soll, dass das Ziel der Mission nicht gefährdet wird, von dem die Astronauten übrigens nichts wissen, versucht er also zu verhindern, dass er abgeschaltet wird. Dann geht ein Astronaut raus im Raumanzug und versucht, eine Antenne zu reparieren, und bei dieser Gelegenheit knipst ihm also der HAL 9000 über solche Sensoren, gesteuerte Sensoren und Aktoren, einfach seine Luft ab. Dann versucht der zweite Astronaut, ihn zu bergen und will dann wieder zurück ins Raumschiff, und dann kommt dieser klassische Satz: I'm afraid I can't do that, Dave. Das ist sozusagen, darauf gründet eigentlich der Mythos, die Maschine weigert sich, die Befehle des Menschen zu befolgen. Und es geht nicht nur darum, dass man nicht den Code kennt, sondern dass die Maschine sich in gewisser Weise verselbstständigt. Also es geht noch ein bisschen über den Zauberbesen, beim Zauberlehrling hinaus, denn da kommt ja der alte Meister zurück und sagt, Schluss jetzt, gibt den Code ein, das Zauberwort, und dann ist die Maschine wieder ruhig oder der Besen wieder ruhig. Das ist hier also nicht der Fall. HAL tötet also die ganze die schlafende Besatzung und versucht also, den Astronaut aus dem Raumschiff herauszuhalten. Der sprengt sich dann rein, das sind dann entsprechend interessante Szenen, und dann schaltet der letzte überlebende Astronaut diesen Computer ab. Und da gibt es diese starke Szene für die, die es vielleicht gesehen haben. Ja, tu das bitte nicht. Nein, Dave, was machst du da? Tu das bitte nicht. Ich kann dir auch ein Lied vorsingen. Und dann fängt er an, in der deutschen Synchronversion ein Kinderlied zu singen. Händchen klein, und das wird dann immer langsamer und langsamer, bis der Computer dann erstirbt. So. Das ist die Geschichte des Mittelteils. Nicht? Das heißt, die Maschine ist nur bezwingbar in dieser Geschichte, indem sie abgeschaltet, eigentlich vernichtet wird. Aber sie ist nicht mehr steuerbar. Das ist also dieser Verlust der Kontrolle. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Wir haben ja gesagt, Mythos hat so bestimmte paar Ingredienzen, also Anspruch auf Wahrheit der Erzählung, quasi eine Kausalitätserklärung, Personifikation und so weiter. Und jetzt gehen wir mal durch, wie das in der Technik und wie die diesen Geschichten, die ich Ihnen erzählt habe, aussieht. Das sind ja Erzählungen der Protagonisten. So war es, oder so könnte es gewesen sein. Also auch die Geschichte von HAL 9000 in Odyssee 2001 ist so etwas, ja, natürlich ist es eine Fiktion, aber eines Tages könnte es ja so gewesen sein, also Vorsicht. Also Sie sehen, der moralische Unterschleif ist schon dabei. Und entsprechend ist der Film natürlich dann auch diskutiert worden. Dann, wodurch kommt das alles zustande? Warum macht der HAL das? Ja? der macht das nicht, weil die Maschine über Jux und Tollerei hat, sondern das sind Daten, Algorithmen, Systeme, Maschinen. Also die Genealogie wird sozusagen vom Willen der Götter auf die mathematischen Fähigkeiten, auf die Programme, auf die Algorithmen geschoben. Algorithmus ist ja selbst schon wieder fast ein mythologischer Begriff geworden in den letzten, ja, sagen wir mal so, fünf oder acht Jahren. Es spielen auch in solchen Geschichten immer Personifikationen eine Rolle, wie in dem Mythen, nicht? Also der Helios, das ist der Sonnengott, oder der Meeresgott, der Poseidon, oder Aeolus, der Gott der Winde und so weiter und so fort. Ja. Und hier benutzen wir Maschinenmetaphern und wir machen das in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass wir sagen, ja, ich muss meine Batterien wieder aufladen. Und die andere Richtung ist, dass wir Computer früher mal als Elektronengehirne bezeichnet haben. Ja? Wir nehmen also biologische Metaphern, um Technik zu erklären, und nehmen technische Metaphern, um unsere Biologie zu erklären. Das ist diese neue Personifizierung sozusagen in diesen Geschichten. Das geht hin dann bis zur Frage, ja, haben denn diese Computer sowas wie Identität oder Persönlichkeit oder Selbstbewusstsein, können sie einen Willen, können sie einen Sinn ihrer Existenz ausbilden, können sie sich selber reproduzieren und sind sie eines Tages nicht, und dann sehen sie, wie das sich verlängert, sind sie eines Tages nicht autonomer und selbstständiger und intelligenter als wir und reproduzieren sich und werden irgendwann mal den Menschen abschaffen, weil sie den Menschen eigentlich dann zu ihrer Existenz nicht mehr brauchen. Zum Paradigma habe ich schon mal ein bisschen was gesagt in der Technik. Es ist klar, das MINT-Paradigma, also das sozusagen, worauf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik beruht, dass es eine äußere, von unseren Wahrnehmungen unabhängige Welt gibt, die man erforschen kann und wo man sich zumindest schrittweise sozusagen an eine quasi objektive Wahrheit annähern kann. Und der moralische Unterschleif ist auch immer dabei, die Warnung vor der Unbeherrschbarkeit. Und dann aber eben dass man zum Beispiel solche Leute wie die Chefs von Google oder Amazon oder Microsoft oder früher die Erfinder, dass man die sozusagen auch zu Mythen hochstilisiert. Auch das kommt vor, zum Beispiel auch der fiktive Erbauer dieses Herrn 9000. Da gibt es ja auch sozusagen Sekundärgeschichten über den, bis hin eben zu abwertender Technikkritik, der Technikängste, die zum Teil natürlich auch eine Kulturkritik ist, weil sie eben sagt, diese Technik erzeugt eine Kultur, die wir so nicht haben wollen. Die Diskussion haben wir im Augenblick sehr intensiv. Das sind also die Mythen in der Technik. So, und jetzt haben wir eigentlich alles beieinander, dass wir relativ rasch auf die Roboter zu sprechen kommen. Roboter sind Kinder von Konvergenzprozessen. Was ist ein Konvergenzprozess? Stellen Sie sich vor, Sie haben sicher mal früher mal so Elektromann oder sowas gebastelt, mal einen kleinen Motor, elektromagnetische Technik. Weniger von Ihnen haben wahrscheinlich mal selber eine Uhr zusammengebaut. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber das ist sozusagen eine rein mechanische Technik. So, jetzt setzen das auf eine Achse, ersetzen den Antrieb durch eine Feder, ersetzen sie durch einen kleinen Elektromotor, schieben das auf einer Achse sozusagen zusammen und dann haben sie einen elektromagnetischen Wecker. Und das ist sozusagen ein ganz einfaches Beispiel von einer Konvergenz von zwei Technologien, die unabhängig voneinander entwickelt worden sind und die man sozusagen zusammensteckt. Also wir nennen das kohärente Technologien, kohärent, wenn die zusammenpassen, wenn man sozusagen etwas Gemeinsames hat, womit man die verkoppeln kann, dann bilden die eine gemeinsame Technologie. Viele neue angebliche Erfindungen sind einfach Konvergenzen von bereits bestehenden Technologien, wo keiner auf die Idee kam, dass man das vorher auf die Idee gekommen ist, dass man das zusammenschieben könnte. So. Auch Roboter sind Kinder von solchen Konvergenzprozessen. Wie viele Roboter sehen Sie hier? Einfach, ne? Drei. Ja, ist ja ein bisschen stilisiert. Wie viele Roboter sehen Sie jetzt? Meine Behauptung ist einer. Nämlich das Gesamtsystem. Das ist ein Roboter. Ja, der nimmt ihnen Arbeit ab, der hat eine Sensorik, der hat eine Aktorik, der kann kommunizieren. Ja. Der muss ja nicht bloß zwei Arme haben und zwei Fernsehkameras zum Gucken. Ja. Also wir meinen immer, wir müssen das so humanoid sehen. Ja. Das machen wir so, dass es nicht aussieht, dass man das verkaufen kann oder als Tierchen oder sonst irgendwas. Ja. Aber der eigentliche Roboter, der Arbeit, Robot heißt der Arbeiter aus dem Technischen. Der eigentliche Roboter, der nimmt Arbeit ab oder unterstützt entsprechend. Und das ist natürlich entsprechend so ein System. Ich will nur ganz kurz sozusagen im Überschall zeigen, wie Roboter sozusagen oder welche Technologien dazugehören, dass sie einen Roboter bauen können. Oder die heutigen Systeme, die eigentlich keine Roboter in diesem abgeschlossenen Sinne mehr sind, sondern eben arbeitsunterstützende, arbeitsersetzende Systeme. Nehmen Sie Computertechnologie, Softwaretechnologie, dazu die Brain Research, die sich dann Neuroscience nennt. Wenn Sie Computertechnologie, Softwaretechnologie zusammennehmen, im Prinzip ist Artificial Intelligence zunächst mal etwas, was mit Software zu tun hat. Aber das Neurocomputing ist dann sozusagen dazugekommen und das ganze Ding nennt man heute mehr oder weniger Cognitive Science. Als die Mechanik immer genauer wurde, konnte man Aktorik machen, also solche Ärme bauen. Jetzt muss man die natürlich auch nur steuern über eine Elektronik und natürlich auch über eine Sensorik, das heißt der Computer, Rechner, der verkörperte Rechner, sprich der Roboter, muss also sozusagen sehen oder spülen, kontrollieren können über eine Sensorik. Und genau das ist das, was der Robotechnik den heutigen Auftritt gegeben hat, diese Konvergenz zwischen der Aktorik und der Sensorik, dass man die zusammenbringt, zusammen natürlich jetzt mit entsprechender Artificial Intelligence, mit Cognitive Science, mit einer Netztechnologie, ja, dass die untereinander auch kommunizieren können. Und dann gibt das in gewisser Weise diese Konvergenz zu diesem quasi autonomen System. Was man natürlich nie ausschließen darf, ist, dass noch zukünftige Technologien, die wir noch gar nicht kennen, mit dazukommen. Also Überraschungen haben wir ja. Ja, und dann müsste der Computer eigentlich oder der Rechner so weit sein, dass er so etwas kann. Das kann er natürlich schon längst. Die Frage ist, ob wir ihn so weit bringen lassen, dass er auch entscheiden kann, ob ich jetzt ein Bier kriege oder nicht. Ja. Das wären natürlich solche Metafragen. Da wird es dann überhaupt erstmal interessant. Ein kleines Spiel, was meinen Sie, die Häufigkeit, wie oft Robots als Suchbegriff gegoogelt wurde? Ich habe Ihnen das mal hier aufgetragen von 2004, jetzt tut er mir, 2004 bis 2016. Und da haben Sie hier so einen Peak im März 2005. Was meinen Sie wohl, was da passiert ist? Warum da plötzlich so viele Leute weltweit Robot nachschlagen? Schade, jetzt hat er was. Ja, genau. Ja, ja. Gut, jetzt ein Kenner der Verhältnisse. Ne? Er hat es vorweggenommen, aber ich baue es nochmal auf. Im Januar wurde erst der Militärroboter im Irakkrieg eingesetzt. Das hat zu keiner nennenswerten Reaktion geführt. Es gibt ja Verschwörungstheorien, die sagen, George Bush wäre ein Roboter gewesen, also lassen wir das auch weg. Der Film I, Robot von Isaac Asimov wurde im Jahr 2004 verfilmt, kam in die Kinos. Das ist ein bisschen zu früh für die Reaktion. Und genau das, was Sie gesagt haben, ist es, im März 2005 war Release des computeranimierten Films Robots in 36 Ländern in der gleichen Woche. Deshalb ist das da passiert. Da kann man das so nachgucken. Also, anders ausgedrückt, dieses Interesse wird über Erzählungen transportiert. Das ist ein Bild aus diesem Film. Über Erzählungen und diese Erzählungen, wie wir sie hier finden in Odyssee oder in AI von Spielberg oder I, Robot oder Robots oder auch in Star Wars, da darf natürlich der R2-D2 nicht fehlen, der übrigens die gleiche Optik hat wie HAL 9000. Das ist ein kleines Zitat, machen die Filmleute gerne. Ja. Und dann sehen Sie, das sind immer die gleichen Features, die Leute aufregen und dann kommt wieder eine neue Erzählung und dann regen die Leute sich wieder über die gleichen Features auf. Menschenähnlichkeit oder Vermenschlichung, so ähnlich wie in, also da kommen überhaupt keine Menschen mehr vor in dem Film, das sind sozusagen wie Disney-Figuren, aber halt Blechdosen, nicht? Also eben ein bisschen karikierte Roboter. Das sind also sozusagen eine Rückvermenschlichung von Roboter im Rahmen von einer Erzählung. Oder Roboter als vernünftige denkende Wesen mit Selbstbewusstsein oder Aktorik, Sensorik, Kommunikation, Form sind in den Darstellungen immer humanoid. Sie sind ja auch ein bisschen drauf eingefallen. Nicht? Die drei Roboter, die waren leicht zu sehen. Ja? Wie viele Roboter das in so einem gesamten System ist, das ist ein Roboter, das ist ein System mit einem Programm. Natürlich mit dann entsprechend kommunizierenden Rechnern. Die sind gutmütig bis feindlich, je nach Ziel. Und die Frage der Machbarkeit wird in diesen Erzählungen überhaupt nicht thematisiert. So. Tja, die Moral von der Geschichte. Zum Schluss. Einsatz von Robotern. Sind das Success-Stories oder sind das nur Projektionen? Was wird uns da erzählt? Nicht? Wir wissen, moderne Produktionsanlagen, Industrie, denken Sie an die Roboterstraße, in der die Golf zusammengekloppt werden, in Wolfsburg schon in den 80er Jahren. Das ist sozusagen das Paradigma der Roboter schlechthin. Aber es sind natürlich auch die Service-Roboter vom Haushalt bis hin zum autonomen Fahrzeug. Es sind Netzwerkroboter, also Suchmaschinen, Boots, Trolls bis hin zur Malware. Es sind die sozusagen Außerweltroboter, also die draußen etwas machen können, was der Mensch nicht machen kann, im Weltraum, im Bergbau, in der Landwirtschaft, in der Lagerhaltung, wo auch immer. Therapieroboter, Chirurgieroboter gibt es alles heute schon bis hin zum Versuch von Nanoroboter, also ganz kleine, die man sozusagen auch in die Blutbahn einschleusen könnte. Bis hin zu Militärroboter, im Augenblick eine sehr heftige Diskussion, gerade auch im Deutschen Ethikrat, über Drohnen, autonome Mobilität, Kampfroboter, intelligente Munition und dergleichen. Bis hin zu Edutainment, nicht? Also Unterricht, Spiele, vernetzte Spiele, Augmented Realities, ja, bis hin zur Sexindustrie, wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass der derzeitige Insolvenz von Beate Use mit dem Vormarsch von Sexrobotern zu tun hätte. Und auch hier gibt es eben hier wieder diese Narrative. Und da sehen Sie, wie sich das langsam steigert. Es gibt ja so eine alte Ingenieursüberzeugung, erst dann, wenn wir etwas nachbauen können, haben wir es verstanden. Wir möchten natürlich gerne das menschliche Hirn verstehen, also versuchen wir es nachzubauen. Das ist ein nicht ganz zu unterschätzendes Narrativ für die Energie, mit der man an Roboterbau herangeht. Der Roboter soll dann helfen in unterstützender Absicht. Der Roboter soll vielleicht mehr können, also übersteigern, Enhancement, mehr als das, was dem Menschen möglich ist. Der Roboter als unsere willfährigen Geschöpfe, nicht? Also von der Alexa eben bis hin zu den Geschöpfen des Prometheus. Der Roboter als Arbeiter in ersetzender Absicht, dass ich also gar nichts mehr tun muss, sondern das macht die Maschine von alleine. Der Roboterkörper vielleicht sogar als Heimat des menschlichen Geistes, damit wir unsere biologische Zerfallszeit nicht erleiden müssen, ziehen wir sozusagen unsere neuronale Festplatte dann auf dem Computer und leben dann in einer Welt in Silizio sozusagen weiter. Auch da gibt es eine ganze Reihe von solchen, ja, es gibt darüber eine ganze Menge Literatur, die meint es ernst. Die das so meint, die meint es ernst. Können wir nachher noch mal ein bisschen drüber diskutieren, wenn Sie wollen. Bis hin eben halt zu Roboter als diejenigen, die irgendwann mal die Menschheit hinter sich lassen und dann diese komischen Weichlinge oder Bleichlinge da irgendwann mal eliminieren, weil sie nicht mehr brauchen. Bis hin natürlich zur Vorstellung, das werden die neuen Götter sein in Allwissenheit und Unsterblichkeit. Der einzige Feind ist vielleicht dann der Rost oder sowas. Also was wollen wir, wenn wir Roboter machen? Wollen wir Sklaven, intelligente Mitarbeiter oder züchten wir uns da sozusagen die zukünftigen Herrscher heran? Isaac Asimov hat in seinem Roman 1956, I, Robot, versucht, Robotergesetze zu formulieren, die man dem Roboter immer einprogrammieren müsste. Sie können das in Ruhe mal selber nachlesen. Das finde ich ganz spannend, weil diese Roboter gerade bei Asimov eben diese Gesetze verletzen. Und daraufhin kommt diese Diskussion, was für Gesetze das sein können. Also darf die Menschheit nicht verletzen oder passivativ zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Oder angenommen, Ihr Service-Roboter setzt der Meinung, es ist wichtiger, in Afrika zu helfen und büxt dann aus. Ne? Könnte ja auch sein. Also ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstieße damit gegen das nullte Gesetz. Roboter muss den Befehlen des Menschen gehorchen, es sei denn, sie stehen im Widerspruch zum nullten oder zum ersten Gesetz. Und ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieses seinem Handeln nicht dem nullten ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Sie können lang darüber diskutieren, diese Gesetze erzeugen, man kann schöne Fälle konstruieren, in denen diese Gesetze Paradoxien erzeugen. Und wenn Sie so wollen, ist das ein Strickmuster oder ein kleiner Generator für Robotererzählungen. Wenn Sie also Science-Fiction-Autorin oder Autor werden wollen, dann können Sie sich diese Gesetze nehmen und können sagen, okay, die befolgen wir mal gucken, was es da für Widersprüche gibt. Das können Sie selber ausprobieren. Also, die Frage ist, wie lang wird der Mensch selber noch Roboter bauen? Und hier ist wieder der Mythos sozusagen, das ist der nächste Stufe. Prometheus baut seine Geschöpfe. Die Geschöpfe werden klüger als der Mensch, also auch klüger als der Prometheus. Und die bauen sich in Zukunft selber. Das ist der projektive Mythos der sich selbst reproduzierenden Maschine. Und da ist die Frage natürlich weniger, wird das eines Tages machbar sein, sondern wollen wir das haben? Und jetzt kommt die Moral der Geschichte, und das mache ich jetzt ganz kurz, und da bin ich auch gleich zu Ende. Ich bin für eine restriktive Variante. Und diese restriktive Variante heißt, vollständig autonome Systeme sollen gar nicht zugelassen werden. Das heißt, ich möchte eigentlich immer eine Kontrolle über das behalten. Teil, ja, die können schon ein bisschen was selbstständig machen, aber ich möchte das eigentlich immer behalten. Es gibt übrigens in der EU ab 2018 eine Gesetzgebung, dass Sie bei automatisierten Entscheidungen, von denen Sie selbst betroffen sind, immer den vollen Datensatz erhalten müssen. Ob das durchgeht, weiß ich nicht, aber es ist in Planung. Als zweite Empfehlung, bei jeder Mensch-Maschine-Kommunikation muss immer klar sein, dass ich es mit einer Maschine und nicht mit einem Menschen zu tun habe, am anderen Ende der Leitung. So humanoid die Roboter auch aussehen mögen. Ja? Es muss klar sein, ich kommuniziere mit einer Maschine und nicht mit einem Menschen. Das ist nicht immer der Fall, gerade das Geschäftsmodell von Alexa ist ja so, dass man irgendwann mal nach 2 Stunden das Gefühl hat, man würde sich mit der Dame unterhalten, man projiziert dann so. Und Roboter sollten nicht in entscheidungsersetzenden Absicht eingesetzt werden. Das heißt, dass sie unsere Entscheidung ersetzen, sondern die sollten wir selber behalten. Viertens, und das Herstellen selbstbewusster, falls es überhaupt möglich ist. Ich diskutiere nicht über Machbarkeit, das wäre eine andere Ringvorlesung. Die Herstellung selbstbewusster, autonom agierender Roboter ist verboten. Analog dem Chimärenverbot, sie dürfen auch genetisch keine Chimären herstellen und sie dürfen den Menschen auch nicht klonen. Das ist auch ein Verbot. Mit dem leben wir ja ganz gut. So, und diesem Transhumanismus als Ideologie, das heißt also, dass wir Roboter bauen, die uns eines Tages als überflüssig ansehen, muss ich nicht unbedingt, eine solche Schlange muss ich nicht an meinem Busen nähern. Dieser Ideologie ist eine klare Absage zu erteilen. Also nicht vom Anthropozän zum Robozän, ich würde gerne im Anthropozän bleiben. Aber das ist jetzt sozusagen meine persönliche Meinung. Okay. Das war's schon. Sie kriegen dann noch die Literatur, das ist das, was ich so benutzt habe. Das können Sie dann nochmal in Ruhe nachlesen. Vom Prometheus bis zum heutigen Roboter, Sie sehen, es geht eigentlich eine rote Linie. Und mit dieser roten Linie mache ich jetzt den Vorhang zu und bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, herzlichen Dank. Klaus Kornax. Wem muss denn klar sein, dass ich gerade mit einer Maschine kommuniziere? Mir, ne?
Ja.
Vielleicht liegt es an mir, wenn ich es nicht merke? Also, die Frage, die daraus entsteht, ist, wer ist dafür zuständig, es zu merken? Muss ich es lernen? Können wir es lernen? Ist das einfach was, wo wir in einer Übergangsphase sind und noch nicht schlau genug, um es immer zu merken?
Ja, ich würde die Maschine an die menschlichen Bedürfnisse oder an die menschlichen Fähigkeiten anpassen, zu erkennen, ob ich mit der Maschine rede oder nicht. Ja? Das heißt also, wenn die Maschine so tut, wie wenn sie Mensch wäre, dann muss ich klar sagen, aber bitte täusche dich nicht, ich bin eine Maschine. Sie muss es sagen. Also das wäre ja die Umkehr der Beweislast. Ja? Ja.
Nur wenn wir sie anpassen an die Vermögen der Menschen, Welchen nehmen wir da als Modell?
Miss.
Oder muss die Maschine sozusagen immer in der Lage sein, sich auf das Gegenüber einzustellen? Auf das Niveau, das der Mensch in der Lage ist zu erkennen. Trickreich, ne?
Das ist insofern trickreich, weil wenn die Maschine sich dann so anpasst, ja, dann ist sie eigentlich immer schlauer als der Mensch. Und das ist das, ob wir das wirklich wollen. Ja. Genau. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe Paradoxien. Aber ich denke, man kann das so auflösen. Die Idee kommt eigentlich von sogenannten Turing-Test. Turing hat gesagt, eine Maschine ist dann intelligent, wenn ich sozusagen bei einer Testsituation nicht mehr entscheiden kann, ob hinterm Vorhang, hat da noch von Vorhang und Fernschreiber geredet, also heute könnte man sagen, irgendwie so was Humanoid-ähnliches, wenn er nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Menschen oder mit einer Maschine kommuniziert. Und das Problem ist ja, was auch schon Weizenbaum gezeigt hat, dass relativ einfache Programme, wir haben früher in Freiburg in der Psychologie auch solche Programme geschrieben, man kann zum Beispiel die Beratungssituation in der Psychologie beim Psychotherapeuten mit einem vergleichsweise einfachen Programm, vielleicht 1200 Zeilen, also relativ wenig, so simulieren, dass die Sekretärin von Weizenbaum damals ihren Chef gebeten hat, er möge doch bitte rausgehen, sie möchte sich jetzt mit dem Programm unterhalten. Das Programm heißt ELISA, genau. Es ist relativ einfach, aber alle natürlich sprachlichen Antwortsysteme mehr oder weniger bauen auf diesen Grundstrukturen von ELISA auf. Und Weizenbaum hat das schon in den 70er Jahren heftig kritisiert, weil er eben gesagt hat, es muss klar sein, die Oberflächen der Systeme, mit denen ich kommuniziere, müssen so sein oder müssen so reagieren, dass ich erkennen kann, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, heißt im Strafgesetzbuch, aber dass ich sozusagen mit menschenmöglichen Mitteln erkennen kann, dass ich mit einer Maschine kommuniziere und nicht mit irgendeinem versteckten Menschen oder einem, es geht ja schon los, wenn Sie im Callcenter irgendwo anrufen und da haben Sie eine Sprachbeantwortungsmaschine. Ich kann mich daran erinnern, das war ganz am Anfang, ein guter Kollege von mir, der übrigens auch hier mal Professor war, der hat dann irgendwann mal diese Sprachbeantwortungsmaschine beschimpft. Dann hat er gesagt, ach du dumme Kuh, was soll denn da Blödsinn? Dann kommt eine kleine Pause und dann sagt sie, sag sie, die Maschine sagt dann, jetzt geht's aber zu weit. Ja. Gibt ja so schöne Kabarettnummer, nicht? Wie Mensch und Maschine dann so aneinander vorbeireden. Weil wir sind ja immer sehr schnell dabei, also zu technischen Geräten auch ein Verhältnis zu entwickeln, nicht? Also was weiß ich, Fahrräder kriegen Kosenamen, Computer kriegen Kosenamen, man klopft den auch schon mal auf den Bildschirm und sagt, jetzt machen wir vorwärts, ne, machen wir hinne hier und so, nicht? Also wir lassen unseren Projektionen da schon ziemlich ungeniert unseren freien Lauf und bauen da natürlich da auch zum Teil emotionale Verhältnisse zur Reaktion von solchen Maschinen auf. Nicht? Und das ist, je humanoider die sind, umso menschenähnlicher sind, umso gefährlicher wird es natürlich.
ELISA können Sie übrigens im Internet leicht finden und sich mal einer Therapiestunde unterziehen. Mal gucken, wie weit Sie kommen. Und Sie können sich an unserer Diskussion beteiligen. Da haben wir die erste Frage. Bitte schön. Ich wiederhole die Frage, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Warum soll man sich denn eigentlich nicht einem Roboter unterordnen, zumal wenn er schlauer ist als wir?
Die Rückfrage, rhetorische Rückfrage, was ist schlauer? An der TU Berlin gibt es einen Flugsimulator, da können Sie einen Tornado fliegen. Ein Tornado können Sie nur fliegen, wenn Sie entsprechende Servosysteme drin haben. Weil Sie können als Mensch gar nicht so schnell reagieren, wie schnell sich die Flugsituation in einem solchen Tornado ändern kann. So, jetzt fliegen Sie das mit dem Servosystem. Diese Servosysteme sind quasi intelligent, die sind also mit Sensoren ausgestattet und regeln sehr viel. Und sie bestimmen eigentlich bloß eigentlich, in welche Richtung sie sollen. Nun kann man Tests machen und so langsam ein Servosystem nach dem anderen ausschalten. Und da kann ich Ihnen dann sagen, und das ist dann auch so, wenn das zweitletzte Servosystem ausgeschaltet ist, dann halten Sie in diesem Simulator die Maschine vielleicht noch 20 Sekunden in der Luft und dann ist aus. Ja. Das heißt, Sie können die Maschine ohne sozusagen intelligente Unterstützung gar nicht mehr bedienen. Das ist aber keine, das würde ich nicht als eine Unterordnung ansehen, sondern die Ziele sind ja klar, dem Autopiloten sagen Sie ja, wo Sie hinwollen. Eine Unterordnung wäre, wenn ich sagen würde, ich will in die Ferien, Autopilot, fliegen wir mal irgendwo schön hin, so wie beim Taxi, wo ist ein guter Italiener. Ja, und dann übernimmt der die Entscheidung. Genau das sollten wir eben nicht tun mit einem Roboter oder mit solchen Systemen. Ich glaube, da liegt der entscheidende Unterschied. Ich möchte dann schon, muss mich vielleicht ein bisschen anschauen, möchte dann schon selber sagen, in welchen Italiener ich möchte. Der kann vielleicht sagen, der hat zu, dann suche ich mir einen anderen raus. Oder er kann sogar Vorschläge machen. Aber es ist der feine Unterschied zwischen der Entscheidungsersetzung und der Entscheidungsunterstützung.
Sie wenden ein oder ergänzen, dann wäre es eine Frage der Ethik, der Menschenwürde. Die Entscheidungsgewalt liege dann bei mir.
Es gibt, man hat ja manchmal immer so ein Déjà-vu. So in einem längeren Forscherleben kommen ja immer wieder mal so Themen periodisch hoch. Wir haben eine ganz ähnliche Diskussion gehabt Ende der 80er Jahre mit dem sogenannten Expertensystem. Und wir haben das auch ein bisschen untersucht, was die können. Die logische Basis ist auch nicht so ganz berückend, wie die sonst uns immer da dargestellt worden ist. Und es hat letzten Endes dazu geführt, dass Expertensysteme nicht in entscheidungsersetzender Weise eingesetzt werden können. Das heißt, wenn Sie ein Expertensystem benutzen, ist ähnlich wie ein Lexikon oder eine Datenbank oder sonst irgendwas, und bauen darauf eine Entscheidung aus, sind Sie immer noch für diese Entscheidung verantwortlich und nicht das System. Und so würde ich es gern haben, müssen wir es bei den Robotern auch treiben. Oder halten. Kann man's halten,
ja. Und gibt es da entsprechende Initiativen, Papiere? Was macht die AKTech, was macht der VDE, was macht
also es der gibt eine, ja, es gibt eine Initiative zum Beispiel gegen autonome Militärsysteme. Mhm. Da haben 1200 Wissenschaftler ungefähr unterschrieben, das war im November 2016. Der Bundestag hat ein Büro für Technikfolgenabschätzung mit einem ganz guten Budget. Die machen auch immer wieder Gutachten. Da laufen zurzeit Gutachten genau über solche, also wie weit solche autonome Systeme gehen sollen. Der Ethikrat hat im Augenblick auch eine Initiative in dem Bereich laufen. Und ja, bei AKTech, die ja eigentlich das Wort Industrie 4.0 erfunden haben, ja. Ja, das ist von Kagermann. Kagermann hat das vor 6 Jahren oder sowas auf einer Hannover-Messe sozusagen promotet, diesen Begriff. Also der stammt eigentlich von uns. Und auch da gibt es schon Überlegungen, wie weit man darf oder muss die Kontrolle bei solchen Industrie 4.0-Prozessen gehen, weil das sind ja dann zum Teil Optimierung von Wertschöpfungsketten, die über den ganzen Globus gehen. Das ist also nicht bloß just in time. Und da wird es natürlich schon ein bisschen komplex. Das heißt, man braucht sozusagen auch wieder intelligente Systeme, um diese intelligenten Systeme kontrollieren und überwachen zu können. Aber da ist man sich einig, dass man das nicht einem Automatismus überlassen darf.
Also Sie fragen, wie sieht es denn international aus? Was machen die Japaner und die Chinesen? Gibt es da ähnliche Sichtweisen, wie die wir gerade gehört haben, das eher restriktiv zu behandeln? Wie sieht es aus?
Die Sichtweisen sind zum Teil grob anders. Kann man nur sagen, grob anders. Also wenn Sie sehen, das war so Anfang der 90er Jahre mit den Takamuchis, oder wie die Dinger hießen. Also auf sowas, das soll jetzt bitte nicht abwertend sein, aber auf sowas können nur die Japaner kommen, nur die japanische Kultur kommen. Weil die ist natürlich sehr technikaffin, ist auch sehr verspielt, ist zum Teil auch jetzt für europäische Sichtweisen, soll überhaupt nicht negativ klingen, aber für europäische Sichtweisen zum Teil auch ein bisschen naiv, also ein bisschen kindlich, ne? Also so viel Freude am Rumspielen und so. Die Japaner haben natürlich, die sind noch ein bisschen weiter mit ihrem demografischen Problem als wir. Die haben also ihre Alterspyramide nochmal ganz anders aufgebaut. Das ist ja keine Pyramide, sondern das ist sowas. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie sozusagen roboterunterstützte oder technikunterstützte Altenpflege haben. Das geht da wahrscheinlich gar nicht anders. Die Frage ist, wie man es gestaltet. Und das ist natürlich, auch Technikgestaltung ist natürlich auch immer, ist nicht nur ein Kulturfaktor, dass Technikgestaltung Kultur beeinflusst, sondern Kultur beeinflusst auch Technikgestaltung. Ja? Und deshalb sind natürlich viele Systeme in Japan anders und dann auch anders gebraucht, denn die haben auch sozusagen eine andere Benutzungsmentalität, als wir das haben. Dann gibt es Riesenunterschiede natürlich im Datenschutz zwischen USA und, und Europa. Aber die USA ist jetzt, was den Roboterbau anbelangt, mit Sensorik und Aktorik nicht weiter als Europa. Aber die würden das natürlich viel extensiver einsetzen, natürlich auch mehr zur Kontrolle, als wir das tun. Also wir haben natürlich so ein bisschen Angst vor zu viel Transparenz im Betrieb und ist klar, die Big Data, die bei Industrie 4.0 anfallen, können natürlich auch immer dazu benutzt werden, sozusagen die Leistungsfähigkeit bis ins Letzte hinein zu messen. Da sind dann unsere Betriebsräte vor, das sehen die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen etwas anders. Ja. Ganz anders sieht es natürlich nochmal bei China, in China aus. In China wird Big Data, Smart Cities und so weiter, also das, der ganze Umgang, automatisierte Umgang mit Riesendatensätzen, also Big Data, zur sozialen Kontrolle benutzt. Also Smart Cities, ich hab solche Systeme gesehen in China, das sind also Riesentableaus, da können Sie sozusagen alles rausholen, vom Kanaldeckel bis zum Budget des Kameras, alles, was der Bürgermeister sozusagen gleichzeitig wissen muss. Und die lassen da Algorithmen drüber laufen, die sozusagen prädikativ, also vorausschauen, sagen, in dem Viertel wird es vielleicht soziale Unruhen geben oder da wird es ein bisschen unruhig oder so. Also die benutzen das natürlich auch, ich sage es jetzt mal, zur Verbesserung der Regierbarkeit ihrer Städte. Ja? Das soll gar nicht ironisch klingen. Es ist ein Unterschied, ob Sie Konstanz verwalten oder eine Stadt wie Shanghai mit 28 Millionen Einwohnern. Das ist nicht mehr nur ein quantitativer, sondern ein qualitativer Unterschied. Deshalb müssen wir da in der Beurteilung der Beweggründe unserer chinesischen Kollegen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt gewaltige Unterschiede.
Sie fragen, wie viel Mythos finden wir bei den Nobelpreisen, bei deren Verleihung, nehme ich mal an, meinen Sie, und die Auswahl und so weiter.
Sie benutzen jetzt Mythos als Täuschung. Der Mythos besteht darin, und die Täuschung besteht darin, dass solche hervorragenden Leistungen, die damit prämiert oder ausgezeichnet werden, nur von einzelnen Personen geleistet worden wären. Der Preis geht ja immer auf eine Person. Abgesehen vom Friedensnobelpreis, okay, das geht auch mal auf Institutionen. Aber nehmen Sie Gravitationswellen. Ja. Der erste, der mit Gravitationswellen angefangen hat, da war ich gerade im dritten Semester in der Physik. Das war der Weber in den USA, der hat so riesengroße Trommeln gehabt und hat das versucht, über Telefonleitungen so Koinzidenzschaltungen zu machen. Und war natürlich alles viel zu wenig empfindlich. Also es gibt eine riesen Vorleistung, ja, bis diese Teams mit ihren gekreuzten Laserschwertern, hätte ich fast gesagt, mit ihren gekreuzten Laserstrahlen, das jetzt auch nachgewiesen haben. Das ist die stehen auf den Schultern von Riesen, ja, kriegen aber jetzt als einzelne Person oder drei Personen, kriegen jetzt den Nobelpreis. Und das ist dieser Mythos, dass es nur einzelne Personen wären. Selbst Einstein hat gesagt, und da kann man wirklich sagen, von dem stammt sehr, sehr viel alleine, das war schon ein Einspänner. Nicht? Aber er hat auch gesagt, die Grundformen für die Relativitätstheorie, die lagen rum, ich musste nur eins und eins zusammenzählen. Nicht? Also wir stehen immer auf den Schultern von anderen. Und das ist der Mythos, dass es nur einer alleine wäre. Das ist auch diese Großtaten moderner Technik der Menschen.
Ich würde gerne nochmal deine restriktive Haltung, so sehr ich sie mag, ein bisschen kitzeln. Wir hatten hier vor einigen Semestern mal von Klaus Wiegerling einen interessanten Vortrag gehört, der in einem Sonderforschungsbereich damals tätig war. Da hat man auch die Alterspyramide hierzulande im Blick und weiß, mich pflegt keiner. Ja? Also in 20 Jahren, 30 Jahren, wenn ich pflegebedürftig sein sollte, falls ich denn so lange lebe, dann ist da keiner mehr. Da sind zu wenige nachgewachsen. Also brauchen wir technische Assistenzsysteme, Roboter und so weiter. Nehmen wir mal an, Ich bin noch dementer als jetzt schon und kann meine Pillen nicht mehr selber einteilen. Jetzt habe ich da ein schönes Assistenzsystem. Das macht es für mich. Was ist mit dem Kriterium der Entscheidung? Die delegiere ich, ne? An das System. Sonst macht es vielleicht ein Arzt oder eine Krankenschwester, klar. Ja. Aber in dem Moment, wo keine Krankenschwestern mehr da sind, brauche ich den Roboter. Ist das Kriterium aufrechtzuerhalten?
Das ist gut gefragt. Ich würde meinen, ich delegiere diese Entscheidung, die ich dann nicht mehr kann, an einen Vormund oder an eine Krankenschwester, die vielleicht 6.000 Leute betreut, technisch unterstützt, die aber letzten Endes diese Sortierentscheidung dann doch nochmal im Prinzip überprüfen kann. Also ich meine, wenn ich dement bin und ein Gericht setzt mir jetzt einfach einen Vormund vor, ja, dann übernimmt der die Entscheidung. Zum Teil kann ich die schon gar nicht mehr.
Zieh mal die Demenz raus. Ja? Also mein Vater ist nicht dement, aber ich muss ihm dabei helfen. Kriegt das, er sieht es nicht mehr gut genug.
Ja,
die Beschreibungen sind so schwierig. Ja? Ist zu klein gedruckt, kann er gar nicht lesen. Also das ist klar im Kopf. Prima drauf, aber da brauche ich Hilfe. Ja? Und die Hilfe wird in 20, 30 Jahren nicht mehr primär durch Personen erbracht. So viel Zuwanderung können wir in dieses Land gar nicht reinlassen, wie wir bräuchten. Ja? Wie ist das dann? Wer hat da welche Verantwortung? Heiße Nummer, ne?
Das ist schon eine heiße Nummer, nur... Ich würd uns da noch nicht ganz so rauslassen damit.
Gut.
Natürlich kann ich, ich kann bestimmte Automatismen anstoßen. Das tue ich ja bei der Kaffeemaschine auch. Ja? Ich habe die mir irgendwann mal vorher programmiert. Und dann gibt die entsprechend, das, was ich möchte. Aber ich kann es, immer noch ändern. Ja? Die Souveränität der Entscheidung ist dann die, dass ich sagen kann, selbst wenn ich meine Entscheidung an ein solches System delegiere und sage, okay, mach mir mal einen Medizinvorschlag und ich übernehme den, ja, und ich bin vielleicht auch nicht mehr ganz so beieinander, dass ich dem auch folge, muss aber immer noch möglich sein, dass diese Entscheidung, die da getroffen werden, revidiert oder einer Revision unterworfen werden können. Anders ausgedrückt, es muss jemand da sein, der für die Programmierung von dem Ding verantwortlich ist und diese Programmierung entsprechend auch im Feld zurücknehmen kann. Also da gehe ich, das geht jetzt ein bisschen Technikphilosophie rein. Ich denke, die Erfahrungen der Technikgeschichte in den letzten 200 Jahren lassen geraten erscheinen, dass wir schon beim Design und schon noch viel weiter, schon bei den Geschäftsmodellen, wenn wir Technik einsetzen, versuchen Technik immer so einzusetzen, dass man sie zurücknehmen kann. Es könnte ja sein, dass wir uns irren. Es könnte ja sein, dass ein Geschäftsmodell zu inhumanen Bedingungen führt. Es könnte ja auch sein, dass eine Technik sich als unbeherrschbar erweist. Dann muss ich sie eigentlich rechtzeitig zurücknehmen können. Ich sage Ihnen ein Beispiel, was irreversibel ist, das ist der radioaktive Abfall. Das Problem haben wir nicht erst heute. Das haben wir seit 1941, als der erste Reaktor in Chicago auf einem Squashplatz radioaktiv geworden ist. Ja, da gibt es in einer anderen Uni gibt's ein schönes Grab, da haben die den Rest von dem Ding da verbuddelt. Bloß das strahlt die nächsten 20.000 Jahre. Also irgendwo müssen wir dann Bescheid sagen, da darfst du nicht buddeln. Das heißt, das Problem können wir sozusagen nicht wieder zurückholen, das können wir nicht abstellen. Ja, das ist sowas wie eine irreversible Technik. Und deshalb müssen wir auch aufpassen, in welche Richtung dann unsere Roboter, wenn sie selbstlernende Maschinen sind, in welche Richtung sie lernen. Ja. Das halte ich für, das muss in gewisser Weise kontrollierbar bleiben. Jetzt müsste man, jetzt nochmal ein ganz anderes Fass, wenn Sie also solche neuronalen Systeme haben, die lernen, wir können in gewisser Weise nicht nachvollziehen, welche Muster da gebildet werden durch dieses Lernen. Also wenn Sie zwei Roboter Go spielen lassen, dann lernen die ziemlich schnell. Also es geht mittlerweile so, dass Sie in einer halben Stunde zwei Schachautomaten gegeneinander, wenn die lernende Systeme haben und die neuronalen Netze sind groß genug, dann haben die ungefähr in einer halben Stunde das Niveau vom Weltmeister. So, die Frage ist aber sozusagen, nach welchen Begriffen lernen die oder welche Begriffe bilden die im Lernprozess? Ja? Wir sind ja immer noch der Auffassung, so schön nach Kant, Begriffe ohne Anschauung sind blind und Anschauung sind leer und Anschauung ohne Begriffe sind blind. Das heißt, wir sortieren die Welt schon nach Begriffen, die wir vorher in gewisser Weise schon haben, die berühmten Kategorien und Anschauungsformen und so weiter. Die haben sich vielleicht bei uns auch evolutionär gebildet, aber mit denen sind wir vertraut. Ein Roboter, der jetzt sozusagen mit seinem neuronalen Netz lernt, aufgrund der Erfahrungen und Interaktionen, die er in dieser Welt macht, ja, bildet vermutlich ganz andere Kategorien, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Ja. Es gibt in der analytischen Philosophie diese schöne Frage, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Selbst wenn Sie die Sprache der Fledermäuse sprechen könnten, würden Sie die Fledermäuse wahrscheinlich nicht verstehen, weil Sie nicht in der Fledermauswelt leben. Sie haben die Begriffe nicht dazu, die zu dieser Sprache gehören würden. Und die Frage ist, welche Begriffe bildet ein solch selbstlernendes System? Ja, werden wir uns eines Tages über diese Begriffe mit einem Computer überhaupt unterhalten können, wenn wir die überhaupt verstehen können? Und da wird es meiner Ansicht nach eben unkontrollierbar. Und da müssen wir aufpassen. Deshalb hatte ich als Unterschrift bei Sklaven oder Herrscher, warum wir alle selber aufpassen müssen. Wir müssen selber aufpassen.
Wir müssen ganz schön aufpassen. Wenn Sie das nächste Mal beim Arzt sind und der guckt in den Computer, dann seien Sie sich nicht sicher, ob er die Diagnose bei Ihnen selber stellt. Und wenn Sie, nein, dafür sind solche Assistenzsysteme da. Das ist nun mal so. Meinen Sie, Ihr Arzt weiß alles über alle Medikamente, die es gibt? Natürlich nicht. Er lässt sich beraten, ne, von solchen Systemen. Und wenn Sie das nächste Mal zur Bank gehen, weil Sie ein bisschen Geld übrig haben zum Anlegen, dann fragen Sie mal Ihren Banker, ob der auf Robotik verzichtet bei dem Anlageplan. Ich würde mal annehmen, eher nicht. Also, ja, ja, natürlich, klar. Ja. Klar. Also, wir sind umgeben von solchen Techniken und jetzt haben wir ein wunderbares, düsteres Bild. Das habe ich mit Absicht aufgezogen. Dann haben Sie nämlich einen guten Grund, an den Festtagen richtig zu feiern und es sich zu geben. Ich hoffe, Sie haben Spaß dabei und kommen wieder. Das ist mein Schlusswort. Wir kommen wieder am nächsten Montag, der 8.1. Da ist der Harald Kirchner da und der wird Ihnen was erzählen darüber, wie im Fernsehen Geschichten erzählt werden. Unsere Zeit ist um. Herzlichen Dank, Klaus Kornwachs. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Wiedersehen.